läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Ich stehe aufrecht. Ich werde mich niemals beugen. Diese Botschaft sendet der inhaftierte türkische Oppositionspolitiker İmamoğlu über soziale Medien in die Welt. Der Konflikt um den bisherigen Istanbuler Bürgermeister spitzt sich zu. Die Türkei erlebt die größten Demonstrationen seit Jahren. Aus Solidarität mit İmamoğlu und aus Protest gegen den türkischen Präsidenten Erdogan sind bislang in mehreren türkischen Städten Hunderttausende auf die Straße gegangen. Und auch in deutschen Städten sind viele unterwegs. Hier in Berlin waren es heute nach Schätzungen der Polizei etwa 1300 Menschen. Ein Ende der Proteste ist längst nicht absehbar. Nachdem heute Untersuchungshaft gegen İmamoğlu wegen mutmaßlicher Korruption angeordnet und er als Bürgermeister Istanbuls abgesetzt wurde. Ob Erdogan so seinen größten Rivalen bekämpfen kann, darüber sprechen wir gleich. Erstmal Markus Rosch mit Reaktionen aus der Türkei.
Noch mehr Polizisten, noch mehr Gewalt, noch mehr Protest. Und das trotz eines Demonstrationsverbotes. In Istanbul kommt es am Abend wieder zu Ausschreitungen und Verhaftungen. Nach der Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters gehen Tausende, vor allem junge Türken, für mehr Demokratie auf die Straße, wollen sich von der Erdogan-Regierung nicht mehr einschüchtern lassen. Unsere Generation will Freiheit und Demokratie, sonst nichts. Am Mittag wird İmamoğlu ins berüchtigte Silivri-Gefängnis am Rande von Istanbul gebracht. Ein Richter hatte wegen Korruptionsvorwürfen Untersuchungshaft angeordnet. Kurz danach wurde İmamoğlu seines Amtes enthoben, zumindest vorerst. Der weitere Vorwurf der Terrorunterstützung wurde erst einmal nicht berücksichtigt. İmamoğlu streitet das alles ab, schreibt von einem Putsch gegen die Demokratie, der rückgängig gemacht werden muss. Präsident Erdogan hatte gestern der Opposition vorgeworfen, den inneren Frieden zu stören, sprach sogar von Straßenterrorismus. Die linksnationale CHP, İmamoğlu's Partei, beklagt, dass der aussichtsreichste Herausforderer von Präsident Erdogan ausgeschaltet werden soll. Das sind Mafia-Methoden, eine deutliche Botschaft, und das an dem Tag, an dem er als Kandidat aufgestellt werden soll. Denn heute stimmt die CHP über ihren Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2028 ab. Einziger Bewerber? İmamoğlu. Der Andrang ist riesig. Die Menschen wollen offenbar ein Zeichen setzen, darunter auch viele Nicht-Parteimitglieder. Wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen. Das ist die einzige Art, wie wir unsere Gedanken äußern können, an der Wahlurne. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Es ist wie ein schlechtes Spiel. Sie spielen es, weil sie glauben, dass sie İmamoğlu bei Wahlen nicht schlagen können. Es sind die größten Proteste in der Türkei seit über 10 Jahren und das landesweit. Die Menschen sind zornig, auch wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, die sich vergangene Woche noch einmal verschärft hat. Auch heute wieder gibt es auf den Demos Rufe nach dem Rücktritt Erdogans.
Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Jascha Eiden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Eiden.
Guten Abend.
Die größten Proteste seit Jahren in der Türkei spitzen sich weiter zu. Könnten sie Erdogan gefährlich werden und an welchem Punkt?
Sie könnten also gefährlich werden, wenn sich die Opposition gegen ihn eint, wenn die CHP es schafft, die ganze Opposition hinter sich zu bringen. Und wenn es dazu führt, dass die Kurden sich wieder von Erdogan abwenden. Erdogan versucht, mit Kurden zu verhandeln, damit die PKK ihre Waffen niederlegt. Und wenn das nicht klappt, dann kann es für Erdogan sehr gefährlich werden. Heute gab es eine Abstimmung der CHP, wo İmamoğlu nominiert wurde. Und laut dem Vorsitzenden der CHP gab es 15 Millionen Stimmen für İmamoğlu. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Erdogan.
Also nominiert als Kandidat für die kommende Präsidentschaftswahl. Welche Strategie verfolgt der türkische Präsident da?
Die Strategie Erdogans ist, die Opposition zu schwächen, zu verhindern, dass İmamoğlu bei den nächsten Präsidentschaftswahlen kandidiert. Denn er weiß ganz genau, dass er gegen İmamoğlu keine Chance hat, weil er der Istanbuler Bürgermeister sehr populär ist. Er ist sehr beliebt bei den Kurden, bei den Aleviten, bei den Säkularen, auch bei Teilen der Konservativen. Deswegen versucht Erdogan zu verhindern, dass er kandidiert. Letzte Woche wurde sein Hochschulabschluss annulliert und jetzt ist er im Gefängnis und man versucht ihm dadurch zu verhindern, dass er kandidiert.
Das Auswärtige Amt in Berlin fordert ein faires, rechtsstaatliches Verfahren für den abgesetzten Bürgermeister. Glauben Sie, dass es das überhaupt geben wird?
Ich habe da meine Zweifel. Die türkische Judikative steht in der Kontrolle der Exekutive. Die Exekutive hat großen Einfluss auf die Judikative. Und wir wissen aus vergangenen Prozessen, wo es nicht zu einem fairen Prozess gekommen ist. Insofern glaube ich nicht, dass es diesmal auch zu einem fairen Prozess kommt. Aber der Druck aus Europa kann wirken, weil die Türkei auch Europa braucht. Zum Beispiel bei der Stabilisierung Syriens, zum Beispiel als Absatzmarkt, aber auch Technologie zu transferieren zum Beispiel.
Sie sagen, die Türkei brauche Europa. Aber ich drehe die Frage mal um. Wie viel Druck können Deutschland und andere Länder dann gerade auf die türkische Führung überhaupt ausüben? Die Türkei spielt ja gerade, auch wenn es um Sicherheitsfragen in Europa geht, eine ganz wichtige Rolle.
Die Türkei ist wichtig für Europa aus sicherheitspolitischer Perspektive. Das stimmt schon, weil die Türkei eine starke Rüstungsindustrie hat und eine starke Armee hat. Aber umgekehrt braucht auch die Türkei Europa, weil die Türkei die Wirtschaft auf Vordermann bringen muss. Und dazu braucht man Europa als Absatzmarkt. Die Türkei ist sehr daran interessiert, die EU-Türkei-Zollunion zu modernisieren. Weil ohne diese Modernisation wird es die türkische Regierung nicht schaffen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Insofern hätten europäische Staaten einen wichtigen Hebel in der Hand, um Druck auf die Türkei auszuüben, um den Signal auszusenden, wenn die Türkei ein Interesse daran hat, mit der Europäischen Union konstruktiv zusammenzuarbeiten, dass sie dann Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achten müssen. Aber dazu müssten die europäischen Staaten geeint auftreten gegenüber der Türkei. Nur so haben sie diese Möglichkeit, Druck auf die Türkei auszuüben.
Sagt der Politikwissenschaftler Jascha Aydın von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung geführt. Auch in Israel gab es heute wieder Proteste gegen die Regierung. Dabei ging es auch um eine kritische öffentliche Stimme, die demnächst vielleicht nicht mehr zu hören sein wird. Um ihre. Die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baraf Meara soll als Wächterin des Rechtsstaats darauf achten, dass die Regierung sich nicht über das Recht stellt. Nun will die Regierung um Premier Netanyahu die Generalstaatsanwältin entlassen. Demonstranten vermuten, auch deshalb, weil sie sich zu oft gegen Entscheidungen der politischen Führung gestellt hat. Und sie befürchten eine Aushöhlung der demokratischen Institutionen. Sophie von der Tann.
Zu Tausenden sind die Demonstranten nach Jerusalem gekommen. Während das Kabinett tagt, protestieren sie gegen die geplante Entlassung der Generalstaatsanwältin Gali Baharav Miara. Netanyahu wirft ihr vor, sich politisch in die Regierungsarbeit einzumischen. Die Demonstrantin Claudia Kogan sieht in Netanyahus Plänen einen Angriff auf die Demokratie. Die Generalstaatsanwältin ist wie eine Mauer, die das Recht repräsentiert, damit es niemanden gibt, der über dem Recht steht. Und diese Regierung versucht einfach, sie loszuwerden. Wir können nicht zulassen, dass dieses Land zu einer korrupten Diktatur wird. Sie demonstrieren auch gegen Netanyahus Vorhaben, den Inlandsgeheimdienstchef Ronen Bar entlassen zu wollen. Er vertraue ihm nicht mehr, so der Premier. Der Vorwurf der Demonstranten, Netanyahu wolle kritische Stimmen loswerden. Denn der Inlandsgeheimdienst ermittelt gegen Vertraute von Netanyahu wegen mutmaßlicher illegaler Beziehungen zu Katar. Auch der Politikwissenschaftler Udi Sommer verfolgt die Entwicklungen mit Sorge. Es entsteht der Eindruck, dass diese Regierung viel Macht für sich sichert, auf Kosten der Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel dem höchsten Gericht und sämtlichen Gatekeepern. Und dazu gehört zum einen die Generalstaatsanwältin und wegen der Katar-Ermittlungen auch der Inlandsgeheimdienstchef. Und das ist Teil eines allgemeinen Trends, der für viele Menschen eine Bedrohung für das Wesen der israelischen Demokratie darstellt. Schon seit 2023 versucht Netanyahu, die Macht des obersten Gerichts zu beschneiden und hat damit massive Proteste hervorgerufen. Die große Befürchtung ist jetzt, dass besonders wenn die Generalstaatsanwältin nicht mehr da ist, diese Versuche wieder Fahrt aufnehmen und dass das, was 2023 nicht funktioniert hat, 2025 während eines Krieges und ohne Generalstaatsanwältin erreicht werden könnte. Claudia Kogan will weiterhin demonstrieren. Die Entlassungen sind noch nicht rechtskräftig und der oberste Gerichtshof kann noch dagegen stimmen. Viele befürchten allerdings, dass die Regierung die Gerichtsentscheidungen dann möglicherweise nicht akzeptieren würde.
Als die Spitzen von Union und SPD vor gut zwei Wochen grünes Licht für die Koalitionsverhandlungen gaben, da deutete sich an, ganz einfach wird es bei manchem Thema nicht werden mit dem Kompromisse finden. Zum Beispiel in der Migrationspolitik. Die Union dringt weiter auf Asylverfahren in Drittstaaten, also außerhalb der EU. Dazu gab es Widerspruch aus der SPD. Die aktuelle Bundesregierung sagte schon im vergangenen Jahr zu, die Umsetzbarkeit solcher Verfahren zu prüfen. Das Ergebnis hält sie aber wohl seit Monaten zurück. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt nun ein Entwurf des Prüfberichts vor. Claudia Kornmeier und Philipp Eckstein.
Ich bin der festen Überzeugung, es geht. Man muss es wollen.
Wenn Italien jetzt das Modell Albanien macht, würde es doch passen, wenn Deutschland sich dem anschließt.
Was die Ministerpräsidenten von CDU und CSU im vergangenen Sommer so vehement fordern, ist die Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union. Ihre Vorbilder? Italien, das ein solches Modell in Albanien versucht, doch bislang mehrfach vor den eigenen Gerichten scheiterte. Und Großbritannien, das eine geplante Kooperation mit Ruanda inzwischen aufgegeben hat. CDU und CSU störte das nicht. Sie reisten selbst nach Ruanda und machten Druck auf die Bundesregierung. Das Bundesinnenministerium prüfte im Auftrag der Bundesländer, inwieweit Asylverfahren in Drittstaaten durchgeführt werden können, hörte zahlreiche Sachverständige an, doch ein Abschlussbericht wurde nie veröffentlicht. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt nun ein Entwurf vor. Darin heißt es, das Konzept tauge nicht als Massenverfahren, weil nur bestimmte Schutzsuchende dafür in Frage kämen. Es könne nur ein Baustein von vielen zur Migrationssteuerung sein und gelinge allenfalls auf europäischer Ebene. Auf die Frage, warum der Bericht nicht offiziell veröffentlicht wird, antwortet die Bundesregierung auch den Sachverständigen seit Monaten nur, der Bericht sei in der Endredaktion.
Ich bin sehr enttäuscht von dieser Art von Politik. Einer Politik, die zuerst gut prüft, sich viele Gedanken macht und dann diesen Prozess aber ins Leere laufen lässt. Und ich denke, das trägt dazu bei, dass Leute einfach auch das Vertrauen in politische Prozesse verlieren.
Ich wünsche mir da eine größere Transparenz bei der Veröffentlichung dieses Abschlussberichts. Sonst entsteht bei mir durchaus der Eindruck, dass Wissenschaft da als Feigenblatt benutzt wird, aber am Ende bei den Entscheidungen keine Rolle spielt.
Verärgert zeigt sich auch der hessische Ministerpräsident. Er erwarte von der neuen Bundesregierung, dass sie das Thema mit großem Engagement angehe.
Es kann natürlich sogar sein, dass wir europäisches Recht anpacken müssen, wenn wir über eine solche Lösung reden. Und das geht natürlich leichter, wenn man das in der Gemeinschaft der europäischen Länder macht. Wenn das aber nicht möglich ist, wenn wir da nicht zu Lösungen kommen, dann bin ich auch dafür, das auf nationaler Ebene als Deutschland alleine umzusetzen.
Anders als die Union hat die SPD das Konzept im Wahlkampf abgelehnt. In ihren Sondierungen haben Union und SPD noch keine gemeinsame Position dazu formuliert. Im Koalitionsvertrag könnten sie das Thema mit all seinen Hürden und Problemen tatsächlich auf die europäische Ebene verschieben.
So, und wir kommen zu weiteren Nachrichten dieses Tages. Mit dir, Susanne.
Israel hat am Abend erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurde auch das Nasser-Krankenhaus im Süden des Palästinensergebietes getroffen. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe einem wichtigen Hamas-Mitglied gegolten. Unterdessen weitete die Armee die Bodenoffensive auf den Süden des Gazastreifens aus. Israel rief Einwohner eines Stadtteils von Rafah auf, die Gegend zu verlassen. Die Armee hatte vergangene Woche ihre Angriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen. In Saudi-Arabien haben neue Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine begonnen. Heute traf sich zunächst die ukrainische mit einer US-amerikanischen Delegation. Die ukrainische Regierung nannte die Gespräche im Anschluss konstruktiv. Es seien wichtige Fragen im Energiebereich erörtert worden. Morgen sind Beratungen zwischen den USA und Vertretern Russlands geplant. Aus dem Kreml hieß es, es sei mit schwierigen Verhandlungen zu rechnen. Nach mehr als 5 Wochen Behandlung konnte Papst Franziskus heute das Krankenhaus in Rom verlassen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich zuvor vom Balkon der Klinik erstmals wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Nach der schweren Lungenentzündung wirkte der 88-Jährige noch geschwächt. Franziskus muss weiterhin medizinisch betreut werden. Die Ärzte empfehlen mindestens 2 Monate Ruhe. Franziska Preuß hat den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Am Holmenkollen in Oslo siegte die 31-Jährige in einem spektakulären Finale. In der Schlussrunde war ihre größte Konkurrentin, die Französin Jean Monod, gestürzt. Mit dem Sieg sicherte sich Preuß den Triumph im Gesamtweltcup und damit den größten Erfolg ihrer Karriere.
Und wie sagt man im Fußball gerne? Die Ausgangslage, die war gut. 2:1 hatte das deutsche Team vergangene Woche in Italien gesiegt, zum ersten Mal seit 39 Jahren. Und auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League folgte nun heute Abend das Rückspiel in Dortmund. Und damit die Frage, würde die deutsche Nationalelf den Vorteil nutzen? Sie würde nicht nur, sie hat, auch wenn es noch richtig knapp wurde. Bernd Schmelzer.
Es ist ein furioses Spiel. Die deutsche Mannschaft von Anfang an wie entfesselt. Nach einem Foul an Tim Kleindienst nach einer halben Stunde verwandelt Kapitän Joshua Kimmich den Strafstoß souverän zur längst fälligen Führung. Die Italiener kommen mit dem aggressiven und offensiven Spiel der DFB-Auswahl überhaupt nicht zurecht, sind zudem unaufmerksam. Während die Gäste noch diskutieren, führt erneut Joshua Kimmich einen Eckball schnell aus, den Jamal Musiala nur einzuschieben braucht. 2:0, kurios. Das deutsche Team dominiert die Partie nach Belieben und legt kurz vor der Pause nochmal nach. Tim Kleindienst 3:0, der Ball eindeutig hinter der Linie. Das Spektakel nimmt vorerst seinen Lauf im ausverkauften Stadion in Dortmund. Nach dem Seitenwechsel erste schlampige Pässe bei den Gastgebern. Sofort ist Moise Kean da, 3:1, 4 Minuten nach Wiederanpfiff. Bei der DFB-Auswahl reißt der Faden. Fußball verkehrt plötzlich, erneut Moise Kean, nur noch 2:3 aus Sicht der Italiener. Und in der Nachspielzeit gleicht Giacomo Raspadori per Handelfmeter sogar noch aus. 3:3 der Endstand in einem wilden Spiel. Deutschland damit im Final vor der Nations League Anfang Juni in München und Stuttgart.
Puh. So, nach dem Sport ist vor dem Wetter, Claudia. Wie starten wir in die neue Woche?
Jessi, frühlingshaft. Das heißt, es gibt immer mal wieder Sonne, nicht Sonne pur. Und dazu Temperaturen, die ziemlich hoch sind, wenn auch nicht mehr ganz so hoch wie jetzt gestern und heute. Sonne, das bedeutet in den nächsten Tagen, es gibt dichtere Wolken, ab und zu auch Schauer. Morgen aber in Schleswig-Holstein 5 bis 7 Stunden Sonne. Im gesamten Norden werden es immerhin 3 bis 5 Stunden sein. Über der Mitte eine eher trübe Geschichte. Dienstag über der Mitte häufig Sonnenschein mit 3 bis 5 Stunden. Sonst schaffen wir es im äußersten Süden und Norden auf 1 bis maximal 3 Stunden. Am Mittwoch dann von Nordrhein-Westfalen bis nach Hessen 3 bis 5 Stunden. Sonst ist es für die meisten relativ trüb. Und im äußersten Norden, Nordwesten, so rund um die Nordsee, da gibt es auch etwas mehr Sonnenschein. Temperaturen immer noch ziemlich hoch, liegen über dem, was man jetzt eigentlich laut Klimamittel erwarten dürfte. Gehen erstmal ein bisschen runter mit dem nächsten Tief, dann wieder ein Stück nach oben, hier am Beispiel Köln. Wir kommen aber auch von 18 Grad. In der Nacht breiten sich Schauer weiter aus. Die liegen dann meist so von der Nordsee runter bis in den Südosten Bayerns. Von Südwesten lockert es auf, im Nordosten ist es auch lockerer bewölkt. Morgen im Laufe des Tages sind immer wieder Schauer möglich. Das bedeutet vor allem nach Norden hin trocken, oft Sonnenschein. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 9 bis 2 Grad. 2 Grad in der Eifel, in Schleswig-Holstein und am Alpenrand. Und morgen Nachmittag 17 bis 19 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage über der Mitte am Dienstag viel Sonnenschein, am Mittwoch dichte Wolkenfelder. Und da kann es dann auch immer mal wieder für Schauer reichen. Der Donnerstag wird sehr sonnig.
Ist notiert und wir wünschen dir einen guten Wochenstart. Vielen Dank, liebe Claudia. Denn damit beschließen wir diese Tagesthemenwoche. Hier im Ersten folgt nun Titel, Thesen, Temperamente.
Darin geht es unter anderem um die Ästhetisierung von Politik.
Mhm. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle hier Ingo Zamperoni und wir sagen
tschüss.
Tschüss.